Ihr Lieben, ich habe vor 2 Wochen bei meiner Predigt auch angekündigt, dass wir ja 2 Dinge in der Gemeinde haben, die wir vorstellen wollen, wo wir meinen, da ist ein Kairos, etwas, was Neues geboren wird. Das eine haben wir letztes Mal vorgestellt, das ist diese Gebetsinitiative, die von einer ganzen Gruppe von jungen Menschen vorgestellt wurde, auch letztes Mal. Und heute wollen wir uns diesem einen zweiten Projekt, das uns auf dem Herzen irgendwo brennt, nun der Gemeinde einmal vorstellen. Das hat etwas zu tun mit der Erweiterung unserer Schule, unserer Privatschule, mit der Unitas Lernwerkstatt. Und deswegen wollen wir uns Zeit nehmen, jetzt euch das vorzuführen. Es geht in diesem ganzen Zusammenhang auch um die Frage, ob wir auf unserem Grundstück eine Erweiterung, eine Gebäudeerweiterung, ein neues Gebäude auch dazufügen, wo wir dann für die Schule mehr Platz haben. Und dazu übergebe ich zunächst einmal dem Johannes und es werden dann einige andere sich noch dann einklicken und von ihrer Seite her erklären. Diese Sache, die wir hier vorstellen, ist nicht entschieden. Ja, es ist etwas, was uns Gott aufs Herz gelegt hat. Wir wollen es präsentieren der Gemeinde, damit wir auch als ganze Gemeinde irgendwo abspüren können, was ist da vom Herrn? Ist das vom Herrn? Und wenn, dass wir uns dann auch ganz dazu stellen. Okay.
Wir wollen gerne euch heute eine Idee vorstellen, die wir glauben, dass Gott uns hier auf das Herz gelegt hat. Ich möchte noch mal einen kurzen Abriss geben über das, was der Herr eigentlich schon getan hat. Weil es ist schon was Besonderes, was hier entstanden ist. Im Jahr 2012 hat es begonnen, eigentlich schon viel, viel früher. Seit wir Lehrer geworden sind, haben wir und natürlich sicher auch viele andere von uns, die auch Lehrer sind, schon diese Vision in uns, einmal eine christliche Schule zu haben, wo wir einfach auch unseren Glauben mit hineinleben können, mit den Kindern gemeinsam. Ja, das ist etwas ganz was anderes. Aber es war so, dass es nicht dran war und noch immer nicht dran war und noch immer nicht dran war und noch immer nicht dran war. Und es waren viele, viele Jahre eigentlich schon für uns persönlich natürlich, wo wir gedacht haben, aber nicht aufgegeben haben. Ja, es muss der richtige Zeitpunkt kommen. Und dann 2012 war es soweit, die Mama war da ausschlaggebend, die hat so gedrängt, dass es schnell passieren muss. Und es ist dann wirklich wahnsinnig schnell gegangen. Ich meine, wir haben es beschlossen und sie ist gestorben. Ja, das war der letzte Beschluss in der Gemeindeleitung, den wir gemeinsam gemacht haben, weil 3 Tage später oder so ist sie gestorben. Ja, also das war für mich nochmal eine, wenn man es im Nachhinein betrachtet, damals war es natürlich schlimm, ja, aber im Nachhinein betrachtet war das wirklich so wie nochmal, dieses Drängen, das sie gehabt hat, so, als ob sie es schon gewusst hätte, aber so irgendwie, das muss jetzt noch passieren. Ja, und es war wirklich direkt nach dem Beschluss hat schon angefangen. Ja, und dann ging es wirklich sehr rasch, weil eigentlich menschlich gesehen unmöglich, ja, dass im selben Jahr die Schule beginnt. Ja, weil wir waren ja da ziemlich, also noch unbedarft im Gründen von Schulen, haben wir noch nie gemacht. Und im Gesetz findet man auch nicht viel und deswegen haben wir einfach mal gemacht und haben uns an das, was wir gefunden haben, gehalten und dann sind wir zum Landesschulrat gefahren und dort hat es geheißen, hey, jetzt ist ja schon viel zu spät, ja, viel zu spät. Ja. Und wir haben gesagt, aber eigentlich muss man es ja nur anzeigen vor Schulbeginn. Also vor Ferienbeginn muss man es anzeigen, ja. Und das war noch weit, relativ weit, aber er hat gesagt, nein, das geht wahrscheinlich nicht mehr, aber und so weiter und so weiter. Und im Lauf des Gespräches haben wir gemerkt, dass wir viel Gunst bekommen haben bei diesem Herrn Magister Glanz, der da zuständig war für uns, für die Schulgründungen. Und so ist es gegangen, dass wirklich Wunder über Wunder passiert ist für uns, ja, dass es wirklich geklappt hat. Da waren viele Zwischenschritte notwendig, aber dass wir sofort im September beginnen konnten. Ja, und auch gleich im ersten Jahr auch das Öffentlichkeitsrecht bekommen haben, also dass unsere Kinder nicht irgendwo anders eine Prüfung machen müssen. Und so hat es damals ausgeschaut, der Schulanfang. Und das war schon mehr Kinder, als wir gedacht hatten, mit denen wir anfangen wollten. Ja. Also da haben wir schon gemerkt, da ist ein Segen drauf. Und es war wirklich ein wunderbares Jahr, ein Jahr des Lernens für uns. Natürlich, weil wir diese ganzen Schulstufen in einer Klasse und überhaupt, wie führt man eine Schule und so weiter, das ist wichtig, dass man da auch was lernt drüber und mit den Behörden umgeht. Es ging dann weiter im Jahr 2013, da sind wir schon gewachsen, von 9 auf 13 Schüler. Und während des Jahres haben wir dann noch Zuwachs bekommen, sodass wir dann am Ende des Jahres 18 hatten. Ja, also eigentlich mehr, als wir gedacht hätten. Wir haben gesagt, bei 15 ist eigentlich schon Schluss für eine Klasse. Ja. Und deswegen wollten wir dann in diesem Jahr eigentlich eine zweite Klasse machen. Aber da hatten wir von Gott das Gefühl, noch nicht. Ja, noch nicht. Deswegen haben wir die reingepfercht und in unseren Raum da oben. Und es war auch das wirklich wieder ein tolles Jahr. Wir sind dann, wie ihr da seht, konfessionell geworden durch die FKÖ, was für uns heißt, dass wir grundsätzlich eine bessere Förderung vom Staat bekommen, die aber bislang noch nicht klar ist und auch noch nicht geflossen ist, wo wir auch noch nicht genau wissen, wie das alles ausschauen wird. Da lässt sich der Landesschulrat relativ viel Zeit. Deswegen, da bitten wir euch auch um Mithilfe im Gebet. Da brauchen wir einfach Gunst wieder bei den Behörden, weil dass das einfach jetzt rasch beginnt, denn sonst wird es schwierig finanziell für uns. Ja. Aber wir sind echt total zuversichtlich und überzeugt davon, dass das jetzt kommen wird. Und dieses Geld, das wir brauchen. Aber wir brauchen Gebet. Wir brauchen Gebet dafür. So sind wir derzeit mit einem Schulanfänger und einem Abgänger, der da nicht mehr drauf ist, gell? Und unser Herz, ja, hat uns gesagt, wir müssen etwas tun. Da hat Gott wirklich in uns was hineingelegt. Wir brauchen jetzt. Wir haben das Gefühl, es muss weitergehen. Wir singen miteinander, das war jetzt am ersten Schultag in diesem Schuljahr, das war jetzt im September. Wir beten miteinander, das ist auch jeden Tag wird gesungen, jeden Tag wird gebetet. Wir beten miteinander, wir beten füreinander, die Kinder beten reihum, das geht durcheinander und manchmal der Reihe nach, das ist wunderbar. Ja, das ist eine wunderschöne Gebetskultur da entstanden. Wir lernen miteinander, wir üben miteinander, es ist ein Buchstabentag. Wir lesen, wir wiederholen und wir turnen auch miteinander. Das war jetzt ein bisschen schnell, aber okay. 2014, Schulanfang, wir haben jetzt 18 Schüler, 4 Schulstufen in einer Klasse. Aber wir haben einfach wirklich das Gefühl, dass jetzt der Augenblick da ist, dass wir unsere Schule jetzt öffnen sollen, öffnen auch für die Stadt. Nur wie geht das? Wir müssen jetzt schon Anfragen, wir kriegen nämlich schon immer wieder Anfragen, auch von außerhalb, aber die müssen wir bis jetzt immer wieder absagen und wir keinen Platz mehr haben, einfach keinen räumlichen Platz mehr haben. Und auch geht uns die Kraft ein bisschen aus, dann sonst für die, weil das ist schon viel Arbeit, diese ganze Vorbereitung, sehr viel Arbeit für alle Schulstufen immer. Ja, und das macht ja hauptsächlich die Ingrid, diese Vorbereitung. Aber wir wissen, wir brauchen eine Erweiterung. Und dann haben wir uns zusammengesetzt mit dem Vorstand, mit der Gemeindeleitung und wir haben überlegt, was könnten wir tun? Und da gab es verschiedene Ideen und ich habe zuerst so eher so klein gedacht, ja. Aber dann kam von irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr von wem, dann der Gedanke, dass wir ja vielleicht oben über unserem Gebäude einfach ausbauen könnten. Dann könnte man noch einen Stock dazu bauen, ja, zum Beispiel. Das war eine Idee und bei dieser Idee haben wir dann gesagt, okay, das können wir uns jetzt zwar schön ausdenken, aber da müssen wir mal schauen, ob das auch möglich wäre. Und dann haben wir den Michael Pichler gebeten, der ist ja ein Architekt in unserer Gemeinde, gell, der hat uns dann das einmal ausbaldobert und da sind wir drauf gekommen, dass das nicht eine gute Lösung ist da oben drauf, ja, weil das ziemlich teuer ist und auch nicht so ganz praktisch. Und auch nicht möglich von der Höhe, genau, sowas auch, ja. Dass wir nicht so hoch raufbauen durften, ja. Deswegen, aber ein Teil von einem Entwurf von ihm hat daneben so eine Turnhalle vorgesehen, neben unserem Gebäude. Und da hat dann der Papa den Gedanken gehabt, was wäre, wenn wir die Schule da drüben hinbauen, ja. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben mal überlegt, wie könnte so ein Gebäude aussehen? Was brauchen wir? Und nicht nur jetzt ganz an den Staat zu denken, sondern zu denken, wenn wir auch ein bisschen weiter schon mehr Kinder haben und mehr Kinder haben, dass wir nicht dann gleich wieder an Grenzen stoßen mit einer Klasse oder mit zwei Klassen. Da haben wir uns überlegt, 4 Klassen, das ist das, was wir uns vorstellen könnten, so zum Ausbau. Der Grund ist, weil wir wollen ja ein Segen sein für Wiener Neustadt. Und das ist auch etwas, was unsere Schule zugesagt bekommen hat, vielmals, dass wir ein Segen sein werden für Wiener Neustadt. Für die Kinder in Wiener Neustadt, aber auch für die Eltern. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, weil für innerhalb der Gemeinde wäre es zwar jetzt sehr stressig, aber alleine dafür müssten wir jetzt nicht ausbauen. Aber wir bekommen immer wieder Anfragen von draußen und wir können sie nicht. Es gibt so Mundpropaganda, die da so herumläuft, immer wieder, wenn einer von den Eltern erzählt, irgendwo in der Umgebung, was, Privatschule, wo und so weiter. Aber immer wird, muss man sagen, derweil noch, wir können nicht, ja, wir können nicht aufnehmen. Jetzt bist du dran, weil vor einigen Tagen hat die Ingrid einen Traum gehabt, der sehr in diese Richtung hineingesprochen hat. Und ich lade sie jetzt ein, das mal zu erzählen.
Gut, also in diesem Traum bin ich im Unterricht gestanden in der Schule und habe gewartet auf den Johannes, weil wir wollten Instrumentalmusikunterricht machen und da teilen wir die Kinder in zwei Gruppen. Und wie der Johannes kommt, erzählt er mir, oh ja, ich habe vergessen dir zu sagen, heute kommt noch ein neuer Schüler. Weil die haben gefragt, ob er kommen darf und er kommt und schaut sich das mal an. Und kurz später kommt nicht nur ein neuer Schüler, sondern noch ein zweiter mitsamt Eltern im Anhang. Und wir waren ein bisschen ratlos, was machen wir jetzt? Und Johannes ist dann mit den Eltern hinausgegangen und hat besprochen irgendwas und kommt wieder herein und sagt, gut, okay, wir haben das geklärt, wir machen morgen so eine Art Wettbewerb und wer den gewinnt, der darf dann kommen und die Schüler sind einverstanden und die Eltern auch. So lösen wir jetzt dieses Problem. Und schließlich ist dann der Johannes gegangen und hat seine Instrumentalmusikgruppe genommen und ist aus dem Raum hinausgegangen. Und wie er hinausgeht, kommen plötzlich immer mehr Kinder mit ihren Eltern herein. Große, kleine Mädchen, Buben mit lauter Eltern im Anhang. Und die machen sich das auch schön breit bei uns in der Klasse. Und ich denke mir, super, was mache ich jetzt? Ich wollte den Kindern gerade Flöte beibringen. Und es ist halt irgendwie die Situation sehr unberechenbar geworden für mich. Ich habe mir gedacht, gut, wir machen einen Ton auf der Flöte. Und dann muss ich versuchen, die Leute hier irgendwie wieder rauszukriegen. Also habe ich den Kindern ein G gezeigt, habe gesagt, das ist ein G. Und jeder, der eine Flöte hat, spielt jetzt bitte einmal ein G. Und inzwischen war in der Klasse schon kein einziges Kind mehr aus unserer eigentlichen Klasse. Also es waren nur mehr lauter fremde Kinder da mit Eltern. Und jetzt war meine größte Sorge, wie kriege ich die jetzt da wieder raus? Und sie waren durch nichts zu bewegen, unsere Schule wieder zu verlassen. Und dann hatte ich eine Idee. Gut, ich habe gesagt, wir haben jetzt leider keinen Platz mehr, aber wir haben schon eine Idee, was wir machen könnten. Wir überlegen uns was für das nächste Schuljahr. Und wenn das klappt, dann können alle, die wollen, kommen. Und das hat es dann irgendwie zufriedengestellt und so Stück für Stück sind sie dann wieder gegangen. Und jetzt hatte ich das Problem, jetzt war ich allein und habe mir gedacht, jetzt muss ich den Johannes suchen gehen, wo der ist und ihm sagen, was ihm einfällt, dass er mich mit den ganzen Leuten hier allein lässt. Und dann ist mir eingefallen, ja, er hat mir vorher gesagt, er geht woanders hin und wenn ich rausgehe aus dem Gebäude, da ist so ein großer roter Pfeil und dem brauche ich nur nachgehen und dann finde ich ihn. Und ich bin aus dem Gebäude rausgegangen und tatsächlich habe ich einen roten Pfeil gesehen. Und bin dem nachgegangen und bin ums Gebäude herumgegangen und an das Gebäude dran gebaut war sowas wie eine Werkstatt. Die hat das, für mich war es eine Werkstatt, weil die hat so ein Rolltor gehabt und da habe ich gehört, dass dahinter Johannes mit den Kindern Flöten spielt. Und das war irgendwie so das Ende von meinem Traum. Und irgendwie hat das für mich, so wie der Helmut heute gepredigt hat, ein bisschen in dieses göttliche Jetzt gesprochen. Es ist jetzt irgendwie die Zeit, sich vorzubereiten, weil es werden Leute kommen, es werden Eltern kommen, es werden Kinder kommen, die interessiert sind und wir wollen bereit sein, dass wir sie auch aufnehmen können bei uns. Was mir auch dazu eingefallen ist, ist nämlich sehr interessant. Selber hat man ja oft nicht so viel Glauben in die Richtung. Und ich bin auch eher immer vorsichtiger und lieber langsamer alles. Aber wenn ich mich so mit früheren Kollegen treffe, ich habe ja fast 20 Jahre in der öffentlichen Schule unterrichtet, dann höre ich von denen regelmäßig, ihr werdet sehen, das wird ganz groß werden. Es werden urviele Schüler zu euch kommen. Da ist ein großer Bedarf. Und ich denke mir, wenn das schon die Ungläubigen sagen, die keine Ahnung haben, wie viel mehr sollen wir nicht selber auch glauben, dass Gott das tun will und dass auch jetzt einfach ein Zeitpunkt ist dafür. Und ich denke auch manchmal darüber nach, was machen wir anders? Jetzt ist gerade so die große Schuldebatte, wieder mal was in öffentlichen Schulen und so weiter. Was machen wir eigentlich anders als die anderen oder die öffentlichen Schulen? Und wenn man jetzt den Unterricht im Detail betrachtet, mache ich nicht so viel anders, als ich gemacht habe in der öffentlichen Schule, außer dass halt jetzt mehr Schulstufen sind. Aber vom Unterricht her mache ich nicht so viel anders. Aber wir haben was Entscheidendes, das den Unterschied macht, und das ist einfach Jesus. Und wir beginnen den Tag mit Jesus, wir beginnen den Unterricht mit Jesus. Und jeder, der hereinkommt, der noch nie da war, wir hatten schon zweimal Studenten, die gekommen sind, um sich anzuschauen, was wir machen, weil sie eben von irgendjemand gehört haben. Wir haben die Schule, die spüren sofort den Unterschied in der Atmosphäre. Und das ist es, was es für die Kinder ausmacht, und das ist es, was die Herzen aufmacht. Und das soll es auch in Zukunft sein, wenn Leute von außen kommen. Es ist uns auch zugesagt, dass wir über die Kinder ja nicht nur die Kinder erreichen, sondern wirklich die Familien erreichen, die Eltern erreichen. Und die sehen noch am meisten, wie der Unterschied ist zwischen dem, was wir machen und dem, was in den öffentlichen Schulen passiert. Die Kinder selber, wenn sie nicht in einer anderen Schule waren vorher, merken das gar nicht so. Aber die Eltern werden den Unterschied sehen und die werden dadurch berührt werden.
Und dieser, also ich muss noch ganz kurz zu meiner Ehrenrettung sagen, also weil ich da weggegangen bin. Ich meine, ich habe schon die Kinder mitgenommen, ja. Und außerdem musste ich ja schon vorgehen zu dem neuen Gebäude, sonst hätte ich sie ja nie gefunden. Also das war ja nur ein Traum, ich weiß, aber ich sag nur. Ja. Ich sage ja nur. Okay, also. Nein, aber es war ein sehr, sehr ermutigender Traum für uns und auch dahingehend, dass wir, wenn wir oft, also bei mir halt, denke ich manchmal, na gut, machen wir uns auf, schauen wir, kommen vielleicht ein oder zwei Kinder. Ich meine, so war es am Anfang. Aber seien wir bereit, dass vielleicht doch mehrere kommen. Ja, und nicht nur so wenige, sondern mit den Kindern kommen die Eltern. Ja, und dann können wir einen Impact haben nach außen hin. So, jetzt muss man weitermachen, weil es schon spät ist. Ich muss jetzt ungefähr mal vorstellen, wir haben dann einen Plan gezeichnet. Das ist jetzt nichts Fertiges noch. Das ist einmal ein Entwurf, wie die Schule ausschauen könnte, dieses Gebäude. Ich habe da einen kleinen Film berechnet. Dann können wir mal durch das Gebäude so durchgehen. So könnte es ungefähr ausschauen. Ja. Also hier sieht man es noch einmal, ich schaue mal, ob der Laser funktioniert. Wichtig war uns vor allem, dass dieses Gebäude hier, das ist eine tolle Sache. Es ist auch wirklich mehrzweckmäßig benutzbar. Das ist eben das Schöne, dass wir eben den ganzen Turnsaal, und da kann man von außen reingehen, da ist eine Umkleide. Wenn man zum Beispiel auch mal von der Gemeinde aus was turnen will oder irgendwelche, wenn so, also sagen wir mal Seniorenturnen oder Fußball oder irgendetwas. Naja, könnte ja sein. Das ist ja nichts Schlechtes, ja, was man da auch machen kann. Naja, und dann gibt's dann da hinten einen Zugang zu einem größeren WC. Da kann man dann auch hin. Also man kann aber auch, wenn mal eine Veranstaltung ist, da ein Schlaflager machen zum Beispiel oder wie auch immer. Ja, aber halt am Wochenende muss das sein, weil sonst haben wir am nächsten Morgen ein Problem, wenn die Schule beginnt. Ja. So ist es gedacht. Ihr findet übrigens am Monatsblatt, an diesem Monatsblatt, eine Beschreibung nochmal drauf. Da habe ich noch ein bisschen das Ganze erzählt. Und auch diese Bilder, so ähnlich, findet ihr da drauf, damit ihr einen Eindruck habt. So, wo könnte es ungefähr sein? Das wollte ich auch noch zeigen. Hier drüben haben wir die Gemeinde. Und dort ist dieser kleine Garten da drüben mit dem Zaun. Der müsste halt entsprechend weichen, dieser Zaun. Und da könnte dieses Gebäude gut herpassen, sozusagen. Das kann wirklich ein toller Impact werden. Wir sind sehr begeistert von dem Ganzen. Wir sind sehr begeistert von dem Ganzen. Wir alle zusammen, also die wir da schon mitplanen. Ja. Und so, jetzt wäre ich einmal soweit.
Ja, darf ich den Michael bitten? Wir haben ihn vom Anfang an mit hineingenommen. Er ist ja Architekt, gehört zu unserer Gemeinde, wohnt in St. Pölten. Ihr kennt ihn sicher alle. Und er hat uns jetzt angefangen zu helfen, diese Dinge zu planen. Das ist jetzt noch nicht der fertige Plan, den ihr gesehen habt, sondern nur einmal ein anfängliches Modell, wie es aussehen könnte. Und darf ich dich bitten, ein paar Dinge zu sagen, die jetzt auch sozusagen vom Fachmann ausgesagt werden, auch mit was die Kosten betrifft, dass ihr auch wisst, wenn wir die Kosten dann nennen, dass das nicht aus dem Ärmel gesogen ist, sondern aus fachmännischer Sicht.
Alle? Nein, weißt du. Also, ich habe mir nichts anderes gemacht als den Entwurf vom Johannes zu nehmen und habe da jetzt einmal die Kosten berechnet. Das macht man in der Phase des Projektes. Das ist ja nur ein Vorentwurf oder eigentlich eine Konzeptstudie. Da habe ich eine Streuung plus minus 20%, das nennen wir Kostenrahmen. Bei diesem Kostenrahmen habe ich drei Kennwerte gerechnet. Das eine ist einmal die Netto-Nutzfläche, das heißt, was habe ich wirklich an Netto-Räumen zur Verfügung, an Quadratmeter. Das zweite war die Brutto-Geschossfläche und das dritte ist der Brutto-Rauminhalt. Das heißt aber nichts, von diesen drei Kennwerten nehme ich Erfahrungswerte raus, rechne das einfach drüber mit den Quadratmetern, die ausbleiben, und habe einmal drei Kennwerte, die ich einmal hernehmen kann. Das habe ich dann weiter nur gerechnet, dass ich es gewerksmäßig aufgeteilt habe. Das heißt, ich habe mir den Baumeister genommen, den Trockenbauer, Fliesenleger, das Ganze habe ich einmal durchgerechnet mit den Quadratmetern, die sie eben aus dem Entwurf ergeben haben. Und da kam was raus. Ja, die Reaktion war ähnlich. Dann habe ich das Ganze nur mal drüber gerechnet. Und da ist es jetzt wichtig, und das muss man jetzt einmal vorher verstehen. Kosten im Baugewerbe sind Nettokosten. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nicht das, was man überweist. Das ist es nicht. Das Erste, da bin ich nicht mehr ganz auf Stand, ob wir jetzt wirklich Brutto- oder Nettozahler sind. Das weiß ich nicht, aber der Worst Case ist, wir sind Bruttozahler. Dann ist es wichtig zu verstehen, dass von diesen Nettokosten wird noch etwas abgerechnet. Zwar ist das das Konto, das man sich ausmacht, der Nachlass, den man sich ausmacht, Haftrücklass, Teilrücklass bei den diversen Rechnungen, und dann erst kommt die Mehrwertsteuer dazu. Also man kann jetzt nicht hergehen und sagen, wenn ich jetzt ein Einfamilienhaus gebaut habe, ich nehme das jetzt her, was der Bichler da vorhin jetzt sagt, rechne das zurück, rechne 20% Mehrwertsteuer dazu, das ist nicht der Preis, der dann wirklich rauskommt. Rauskommen tut bei dem Rohbau, das ist einmal die erste Stufe, das heißt Wände, Außenwände, Innenwände, die tragenden Estrich, alle Erdarbeiten, alle Kanalarbeiten, und das Ganze kommt zwischen 400 und 450.000 Euro raus. Der Helmut hat mir dann gesagt, also das war dann eben diese Reaktion mit Gelächter. Und dann hat der Helmut gesagt, na, gibt's da nicht eine Möglichkeit, das irgendwie zu reduzieren? Es gibt die Möglichkeiten, aber das ist eigentlich eine ganz gängige Strategie, diesen Preis da zu dumpen. Und zwar ist das, wenn ich jetzt sage, ich mache ab jetzt bis Ende des Jahres eine Ausschreibung, zum Beispiel Baumeisterausschreibungen, alle anderen Ausschreibungen, versende die an 5 bis 10 Firmen. Die suchen dann alle so Jänner, Februar, suchen die einen Job für das restliche Jahr. Also es ist eigentlich eine gute Zeit, die Firmen da anzuschreiben und sie mal einen Preis zu bitten, sie dann auf einen Pauschalpreis zu einigen. Das heißt, oder hat den Vorteil, dass ich einmal alle Regiestunden streichen kann und ich habe so ein Ersparnis zwischen 5, 10, 15%, das ist je nachdem. Das könnte man machen. Also das ist einmal eine recht gängige Variante, das zu machen. Und da kommen wir mit diesem Preis einmal runter. Das weiß ich nicht, ich kann es nur nicht kalkulieren, weil ich es noch nicht weiß. Ich weiß nicht, wie viele Firmen da gibt, die wirklich einen Job suchen für nächstes Jahr. Ich weiß, welche es nicht machen. Das ist einmal die erste Stufe, die man machen könnte. Und die zweite, was ich gemacht habe, in dieser Kalkulation mitgenommen habe, dass wir das Haus eigentlich komplett mit Fertigteil machen. Also es ist ein relativ einfacher und kleiner Entwurf, da geht das. Das hat den Sinn, dass ich Kosten verschieben kann. Also ich kann Kosten eigentlich von der Baustelle wegnehmen und kann sie im Planer umhängen. Das bin dann ich. Und ich bin quasi aber Durchlaufposten. Damit kann ich sagen, die ganze Planung für diese Fertigteilwände wie Deckenöffnungen, Wandöffnungen etc., das wird im Vorfeld geplant, wird dann an ein Fertigteil weggeschickt. Die machen dann diese Bewährungspläne etc., kommen mit einem großen Bagger, stellen das da alles hin und sind dann wieder weg. Das hat einen Vorteil, dass wir die Bauzeit immer wesentlich reduzieren. Und das hat einfach den Grund, also man kann sagen, zwei Leute auf einer Baustelle kosten 18.000 Euro. Ne? also pro Monat circa. Diese 3-4 Monate, die wir uns der Bauzeit sparen, ist eine Menge Geld, das wir uns da eigentlich ersparen könnten. Es ist halt jetzt dann ein bisschen eine Kostenumlagerung oder eine geringfügige Umlagerung, aber auf jeden Fall eine sinnvolle. Wichtig ist nur, bei diesen 400 bis 450.000 Euro, die ich jetzt gesagt habe, beim Rober, ist halt alles dabei, was ich jetzt mal rein der Baumeister macht, inklusive der Fassade. Aber es ist noch kein Preis, den man jetzt definitiv sagen kann. Für das ist das Projekt einfach noch zu jung. Also das ist einfach in diesem Vorentwurfstadium nicht möglich, das konkreter zu sagen. Das nächste ist, man darf es nicht mit einem Einfamilienhaus vergleichen. Also ich habe dort Auflagen, weil wir haben dort, ich glaube, wir gehen von 60 Schüler aus, 60 Schüler, 10 Bedienstete, das sind 70 Leute. Das ist eine Menge. Und da sagt die Bauordnung natürlich ganz andere Sicherheitsvorschriften als bei einem Einfamilienhaus. Und das muss da berücksichtigt werden. Das ist der Brandschutz. Die Garderobe muss zum Beispiel ein eigener Brandabschnitt sein. Das darf ich nicht den Gang rausmachen. Die Klassen sind ein eigener Brandabschnitt. Die Aula und dieser Weg da draußen ist ein gesicherter Fluchtweg. Das muss alles rein von den sicherheitstechnischen Dingen berücksichtigt werden, die natürlich sinnvoll sind, aber die Kosten nach oben treiben. Und das zweite ist einfach die Akustik. Das ist eine Schule mit 70 Leuten, die dann da drinnen sind. Das ist, von der Akustik ist es schon eine Herausforderung. Oder Herausforderung nicht, das ist schon Stand der Technik, aber es ist ein teurer Stand der Technik. Sonst fällt mir nichts mehr ein. Ich glaube, das war. Also die 450.000 Euro, das sind jetzt einmal der Worst-Case-Szenario mit einer Firma, die alles macht. Weil es gibt ja, glaube ich, nur die Möglichkeit, durch Eigenleistungen, also nicht nur geistige, sondern physische Eigenleistungen zu bringen. Das ist, glaube ich, bei 200 Leuten. Das ist ein gutes Konzept. Aber ich kann nicht damit rechnen. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass ich das einer Baufirma gebe und sage, ich möchte damit nichts zu tun haben, macht es und macht es fertig. Dann kostet die erste Stufe inklusive Estrich rein Baumeisterarbeiten, worst case 450.000 Euro.
Dankeschön. Er kennt sich aus, scheinbar, ja. Gut, es geht ja dann um die Innenausgestaltung, also die inneren Zwischenwände, die nicht tragend sind, und Elektrik und Installation und so weiter. Da hoffen wir auf viel Mitarbeit. Das muss erst entwickelt werden und daher können wir über diese Dinge noch keine wirklichen Kosten sagen. Und das ist vielleicht auch eine Frage der Zeit, wie wir das dann schaffen. Okay, jetzt gebe ich weiter zum Fritz.
Ja, das ist ungefähr die Million, die ich da in der Hand habe. Das ist das Wichtige. Wie soll ich sagen? Ich möchte damit beginnen, dass wir ein bisschen zurückblicken auf die Zeit, wie wir da noch nicht herinnen gesessen sind, sondern als Gemeinde in Bad Vöslau begonnen haben, wunderschöne Halle hatten und dann war plötzlich aus und wir waren auf Wanderschaft. Und dann war die Frage, wo gibt's eine Heimstatt für die Ichtis-Gemeinde, wo können wir Gottesdienst feiern? Ja, das Ergebnis, wir dürfen hier sitzen. Aber der Weg dorthin hat dann, ich glaube, das war 1993 begonnen. Wo gibt es ein Gebäude, wo das stattfinden kann? Und nach vielen Gebäuden anschauen und durchrechnen, gab es dann plötzlich hier diese Fensterfabrik. Und diese Fensterfabrik hat dort geendet, wo diese dicke Mauer ist. Da war das große Rolltor. Rundherum hat's wild ausgeschaut, da war alles Mögliche an Gerümpel gelagert und auch Holz dazwischen und Unkraut. Und das Ergebnis war dann, dass wir einen Preis erfahren haben, 3 Millionen Schilling. Und diese 3 Millionen Schilling waren aber nicht da. Und dann gab's einen Aufruf in die Gemeinde, da gäbe es ein Objekt, wie können wir das finanzieren? Welche Möglichkeiten gibt es? Ein Punkt war uns vom Herrn vorgegeben, macht keine Schulden bei Banken. Ich werde dafür sorgen, dass das möglich ist. Und dann ist ein Wunder nach dem anderen passiert. Es waren dann 3 Millionen Schilling da von Menschen aus der Gemeinde, die das Geld geschenkt haben. Geld aus der Gemeinde von Menschen, die das Geld geborgt haben. Wir waren dann in Zwischenphasen, waren wir auf 3, 4, 5 Millionen Schillinge, wo Leute das der Gemeinde geborgt haben, und es war innerhalb von 10 Jahren auf Groschen genau wieder alles zurückbezahlt. Wir konnten einfach erleben, der Herr ist treu denjenigen gegenüber, die das Geld geborgt haben, denjenigen gegenüber, die das Geld der Gemeinde geschenkt haben. Und wie diese Bauphase begonnen hatte, eben 3 Millionen Schilling, gab es dann von der Verkäuferin das Argument, das ist zu wenig, ich möchte 3,3 Millionen. Für uns war das ein Schock, wir waren schon so nahe dran und jetzt plötzlich reicht's nicht. Wir haben gebetet, uns getroffen und plötzlich waren 300.000 Schilling mehr da, es konnte der Kaufvertrag unterschrieben werden. Und dann hatten wir dieses Gebäude, aber es war noch nicht benutzbar. Es fehlte an vielen da drumherum. Ja, und dann, das war für mich die schwierigste Phase, weil jetzt haben wir ein Gebäude, was machen wir mit der? In einer Ruine war es ja nicht, aber es war unbenutzbar, war nicht zum Verwenden, so wie es da ausschaut. Und wir hatten dann einen Architekten hier, denen haben wir das vorgestellt im Oktober und wir gesagt, im Juni wollen wir einziehen. Und die haben, naja, dieses Gespräch ist dann geendet und ja, sie werden das schon lösen können. Wir, nicht die Experten. Ja, es waren auch nicht wir, die es gelöst haben, sondern ja, es war einfach die Hand des Herrn über dieser ganzen Sache. Und es ist dann Schritt um Schritt gegangen. Der Beuker Erich, als unser damaliger technischer Leiter für das Ganze, wir haben dann immer wieder uns zusammengesetzt und das Wesentliche daran war, wir konnten immer einen Schritt weiterbauen. Das gab so eine, ich glaube es war von Dulde, diese Leiter. Wir steigen auf eine Leiter hinaus und dann ist das Ende der Leiter. Aber dann macht der Herr es so, dass die Leiter wieder ein Stückchen nach oben fährt und wir kommen plötzlich wieder ein paar Sprossen zum Weitersteigen. Und so war es also möglich, über viele, viele Wunder, ich glaube, das wäre eine Predigtreihe, Wunder in der Gemeinde, was einfach nur das hier alles anlangt, ja, dass wir hier einziehen konnten, einen Öffnungsgottesdienst feiern konnten und erweitern konnten, aber da oben war noch keine Wohnung, das war nur ein Zubau. Und dann war endlich, jetzt sind wir da, jetzt passt's. Ja, und dann kam plötzlich 1999, da soll jetzt aufgebaut werden, da soll was draufkommen. Da gab's noch die Kredite, die Darlehen, die Leute der Gemeinde, aus der Gemeinde geborgt haben. Wie soll denn das funktionieren? Jetzt sind wir nicht einmal mit dem noch fertig und schon wieder was drauf. Ja, aber es ist alles gut gegangen. Der Herr hat einfach Gnade gegeben, der Herr hat Gunst gegeben. Es ist hier alles fertig geworden. Und wie Helmut und Uli dann mit ihrer Familie ausziehen mussten aus dem Haus, sozusagen eine punktgenaue Landung, dass sie hier oben eine Heimstatt finden konnten. Das war, ja, wieder ein Wunder. Ja, und jetzt stehen wir vor einer Herausforderung, wo wir nicht wissen oder wo wir vom Herrn her das gesamte Okay noch nicht haben. Das wäre der Plan, so könnte es sein. Und die erste Phase haben wir gerade gehört, 450.000 Euro. Und jetzt ist die Frage, was kann das für uns alle hier bedeuten? Wie kann ich mich jetzt als Einzelner da einbringen? Was kann mein Beitrag sein für dieses Projekt? Punkt 1, das wäre Gebet, dass wir Klarheit bekommen, ist es da, dieses Haus Next Door da drüben. Und da war schon ein Next Door. 20 Jahre ist es bald her. Das ist die lange Zeit vom Herrn. Jetzt ist die Frage, kommt Next Door auf der anderen Seite? Ist es das hier? Oder beides? Das heißt einfach, ja, es ist noch nicht klar. Und die zweite Sache ist, Herr, zeig uns eben, wie, was ist dein Plan? Was ist dein Wille? Was sollen wir tun? Wie stellst du dir diese Schule Unitas vor? Das ist das Gebet. Das ist einmal jetzt der Startschuss, wo wir einfach ersuchen, alle mitzutun, sich einzuklinken, zu hören, was sagt der Herr. Die zweite Phase wäre auch praktische Mithilfe. Wenn der Startschuss gefallen ist, ja, es geht in diese Richtung, es geht jetzt wirklich, es ist soweit, praktische Mithilfe. Und diese praktische Mithilfe hat der Michael angeschlossen. 200 Leute müssen ja was auf die Beine stellen können. Da sind eben jetzt viele Fähigkeiten gefragt. Darüber möchte ich jetzt nicht reden, sondern alle hier bitten, darüber nachzudenken, was könnte mein konkreter Beitrag sein. Und der dritte Punkt, der hier steht, ist die finanzielle Hilfe. Es werden Dinge gekauft werden müssen, so viel praktische Mithilfe und tatkräftige Mithilfe es auch gibt. Es müssen Dinge angeschafft werden. 400.000 als Vorgabe für die erste Bauphase. Und da wäre jetzt eben die Frage, Spenden oder Darlehen oder beides, eine Kombination, wie auch immer. Für uns wäre jetzt nur wichtig, wenn wir das im Gebet weitertragen, dass auch das ein Gebetspunkt ist, für jeden Einzelnen von uns hier in der Gemeinde, was kann da sein Beitrag sein, von der praktischen Mithilfe, von der finanziellen Hilfe. Ich kann jetzt vom Finanzplan her nur sagen, dass wir einen kleinen Grundstock haben, von der Gemeinde her, aus dem Gemeindebudget, wir haben circa 100.000 Euro als Startgeld sozusagen da, aber das ist der Beginn. Das war schon möglich, in den letzten Jahren ist das angesammelt gewesen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, die bange Frage, wie kriegen wir den nächsten Monatsende mit der Gehaltszahlung und den nächsten 15. mit den Abgaben an die Gemeinde, Gebietskrankenkasse, Finanzamt über die Runden. Das ist in den letzten Jahren dank dem Herrn einfach gegangen, ohne dass es diese Engpässe gegeben hat, trotz der Wirtschaftskrise. Das heißt, hier liegt Segen drauf, nach meinem Empfinden. Und ja, was die nächsten Schritte sind, wie spricht jetzt der Herr in die Gemeinde hinein? Das wird die spannende Frage sein. Und für uns wäre auch interessant dann, dass das hinausgetragen wird jetzt in die Hauskreise, in den Hauskreisen darüber auch gebetet wird, dass Feedback zurückkommt, was ist in den Hauskreisen, was hat dort der Herr gesagt, dass wir den Oktober jetzt als Zeitspanne nehmen, um das wirken zu lassen, um dann eben zu hören, was kann ich beitragen, welche finanziellen Mittel könnte ich beitragen, dass wir das als, sagen wir mal, als Absichtserklärungen bekommen, dass das also an die Gemeindeleitung gesagt wird, an Ingrid und Johannes von der Schule her, dass wir das sehen können, ja, welche Schritte hat der Herr schon getan. Und was das ganz Spannende war, damals, wie wir dieses Gemeindezentrum gebaut hatten, da gab es eine Anfangsspende von einer ganz unbekannten Person, die keine Ahnung hatte, dass wir da bauen wollten, sondern diese Person hat nur gesagt, ein Geschäftsmann, ich gebe den Zehnten meines Gewinnes jedes Jahr für einen Zweck in einer Gemeinde. Und heuer seid ihr dran. Und für uns war das dann natürlich die totale Ermutigung. Da kommt jemand von außen und sagt, das gebe ich euch. Beten wir darum, dass es diesen Tiroler, den ich letztens gesehen habe, gibt, der in die Gemeinde kommt und daherkommt und sagt, ich gebe euch etwas. Ich habe gehört am Jesusmarsch, ihr macht eine Schule, einen Schulbau machen. Ich bin da, ich gebe euch das als Starthilfe. Ja, und ich habe jetzt während der Lobpreiszeit noch einen Eindruck gehabt, der steht im 2. Chronik 5. Da geht es Einweihung des Tempels und da die Leviten und Sänger waren versammelt und so weiter und die Priester, die, und dann steht im Vers 13, und es war, als wäre es einer, der trommelte und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und dieses einer ist in dieser Bibel fett gedruckt und das wäre für mich jetzt so der Eindruck, dass das das größte Wunder wäre, dass wir als ganze Gemeinde mit einer Stimme den Herrn loben und preisen und mit einer Stimme in Einheit dieses Projekt bewerkstelligen können. Wie? Das muss uns der Herr zeigen. Jetzt ist das noch nicht sichtbar. Aber wir sehen eine Leiter, wo wir zwei Stufen schon hinaufsteigen können. Danke.
Okay, nur zu einer Erklärung, dieses Nebengebäude, das ist nicht gestorben für uns, ja? Aber wenn das heißt Next Door, dann kann es beides meinen. Es ist nicht jetzt entweder oder. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch deswegen dran, weil das noch etwas länger dauert. Das ist ein Langzeitprojekt und das ist ein Kurzzeitprojekt.
Wir fangen bei der Volksschule an und enden dann im Gymnasium. Ja.